das war der fremdbestimmteste Gang meines Lebens, den ich da hatte, durch das transsexuelle Gesetz und das mit 40. Und das hat mich knapp 2000 Euro gekostet, Wahnsinn, die ich selber tragen muss. Und das ist natürlich auch meine finanzielle Hürde. Und ich denke, dass das Ding gehört auf den Müllhaufen der Geschichte endlich.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Ja, erstmal vielen Dank für das viele Feedback zur Premierenfolge. Eine Sache, die öfter kam, war, du hast dich hier gar nicht vorgestellt. Die Leute wissen ja möglicherweise gar nicht, wer du bist. Also, mein Name ist Johannes Kram, ich bin Autor, ich wohne in Berlin. Seit 10 Jahren mache ich den Nollendorf-Blog, der sich um Queeres in Politik, Gesellschaft und Medien kümmert. Ich habe 2017 ein Buch geschrieben, das heißt, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber damit bin ich ziemlich lange auf Lesereise gewesen und hatte dadurch das Privileg, auch Deutschland und die Community in Deutschland ziemlich gut kennenzulernen, in großen und in kleinen Städten, und zu erleben, wie viel Diskussionsbedarf es gibt, wie viele Themen es gibt und dass es nicht so ist, dass jetzt alles super ist und dass wir alle nur noch in der Gesellschaft angekommen sind und uns zurücklehnen können, sondern natürlich, dass wir weitermachen müssen, weiter kämpfen und uns dafür interessieren, was die Themen, was die Dinge sind, um die wir uns noch zu kümmern haben. Darum soll es natürlich auch in diesem Podcast gehen. Ich habe dieses Mal einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue wieder. Das ist Anastasia Biefang. Sie ist die erste transsexuelle Kommandeurin bei der Bundeswehr. Ja, sie befehligt, sagt man das, keine Ahnung. Sie führt ein ganzes Bataillon. Das sind über 700 Menschen. Und im letzten Jahr gab es im Kino einen ziemlich beeindruckenden Dokumentarfilm über sie, über ihr Leben, über ihre Arbeit bei der Bundeswehr und über ihre Transition, über den es auch ziemlich viele Diskussionen gab. Darüber soll es auch gleich gehen. Eine Sache noch, sie ist heute natürlich nicht da als offizielle Vertreterin der Bundeswehr. Sie ist stellvertretende Vorsitzende von Queer BRW. Das ist ein Verband, der sich für queere Interessen der Bundeswehr einsetzt. Und in dieser Funktion ist sie heute mein Gast. Das ist die erste Folge, die zweite Folge überhaupt erst von diesem Podcast, aber es ist die erste Folge, die wir nicht aufgrund von Corona im Studio aufnehmen können. Das heißt, ich bitte zu entschuldigen, wenn es da mit dem Ton nicht immer so sich anhört, wie sich das anhören sollte. Und ja, mal gucken, ob alles klappt. Anastasia ist natürlich auch nicht hier bei mir, sondern sie ist mit mir übers Internet gleich verbunden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. So, und jetzt ist sie zugeschaltet. Willkommen beim Queerkram-Podcast. Hallo Anastasia Biefang.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt nehme ich mir an, dass Bataillonskommandeurin kein Homeoffice-Job ist. Das heißt, du musst noch jeden Morgen von Berlin nach Storkow fahren.
Genau, ich fahre jeden Morgen von Berlin nach Storkow, abends auch wieder zurück. Es ist kein klassischer per se Homeoffice-Job. Es lebt davon, dass ich täglich da bin, auch präsent und sichtbar bin.
Und wie hat sich jetzt deine Arbeit ganz konkret durch diese Viruskrise verändert?
Naja gut, wir sind angewiesen worden, haben auch das gemacht, was wir unseren Teil dazu beitragen, dass das Virus eingedämmt wird und sich nicht ausbreiten kann. Das heißt, wir haben so von unserer normalen Tagesdienststärke so um die 500 Leute, die sonst so im Bataillon sind, haben wir runtergefahren auf ein Minimum, dass wir die wesentlichen Sachen erledigen können, alle Geschäftsgänge, die da sind, alle administrativen Sachen und auch die Einsatzbereitschaft halten. Und der Rest meiner Soldaten ist zu Hause tatsächlich, entsprechend auch dann den Regelungen, die es in den jeweiligen Bundesländern wie Berlin und Brandenburg dann gibt.
Und jetzt mal eine ganz blöde Frage. Marschieren in 2 Meter Abstand, geht das überhaupt? Findet das überhaupt statt? Oder du merkst schon, ich habe keine Ahnung von Militär.
Wie gesagt, auch da, wir marschieren zurzeit nicht, weil auch da halten wir gebührend Abstand und ich glaube, mit 2 Meter Abstand sähe das auch nicht mehr nach einer guten Marschformation aus, deswegen kann man das Ganze auch gleich sein lassen.
Aber wäre reizvoll, das mal zu sehen, ob das klappt. Jetzt, du bist seit über 20 Jahren in der Bundeswehr und das heißt, du bist auch quasi für den Ernstfall trainiert. Gibt es irgendwas, was du da gelernt hast, was dir jetzt, und das meine ich jetzt erstmal ganz privat, was dir jetzt in dieser Krise menschlich zugutekommt?
Ja, ich sag mal ganz einfach, mit Unsicherheit umgehen und nicht genau Informationen zu haben, zu wissen, wie das Ganze sich ausspielt und wie lange das Ganze dauert, Ruhe bewahren, kühlen Kopf und einfach mal mit den Informationen arbeiten, die man hat und nach vorne schauen und gucken, dass man seinen Teil auch im Privaten dazu beiträgt, dass wir diese Krise so schnell wie möglich überstehen.
Und das klappt auch privat. Das ist oft auch Theorie und wenn man es dann im Alltag machen soll.
Nein, das klappt wunderbar, weil ich habe ja auch eine wunderbare Ehefrau, die noch besser die Sachen machen kann als ich. Die zieht mich dann auf Linie.
Okay. Jetzt, das ist dann auch die letzte Corona-Frage oder die letzte aktuelle Corona-Frage. Das war in den Medien, dass möglicherweise die Bundeswehr jetzt zum Einsatz kommen soll. Hättest du was dann damit zu tun? Also beispielsweise kritische Infrastruktur sichern, Versorgungslage sichern, das sind die Sachen, die im Moment im Raum stehen. Würde das dich betreffen?
In gewisser Weise ja. Wir sind aufgefordert, schnelle Unterstützungskräfte bereitzustellen im Bereich helfende Hände. Und da haben wir entsprechend Personal assigniert und ausgeplant. Und wenn die gerufen werden im Bereich der Amtshilfe, dann marschieren die bei mir dann relativ zügig los. Das ist alles ausgeplant. Die warten nur noch, dass sie gebraucht werden.
Glaubst du, das passiert?
Das vermag ich nicht zu beurteilen. Das kann ich wirklich nicht abschätzen. Das sieht auch mal drauf an. Die Amtshilfeersuchen gehen ja über die Länder und so weiter und so fort. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf.
Macht dir das Szenario Angst?
Nein.
Nein, sagst du einfach.
Ja, das macht mir keine Angst. Meine Soldaten sind sehr gut ausgebildet.
Aber die Krise ist ja, das ist ja eine neue Krise. Man weiß ja nicht, was auf euch zukommt.
Ja, das stimmt, aber das heißt ja helfende Hände, das heißt unterstützen, die Bevölkerung zu unterstützen, wo es möglich ist in den Bereichen. Also insofern macht uns das keine Angst. Ich glaube, da sind meine Soldaten gestandene Frauen und Männer, die sehr professionell sind und alles sehr gut angehen werden.
Jetzt versuche ich mal den Bogen zu unserem eigentlichen Thema, also Angst. Es gibt diesen Film, ich bin Anastasia und ich habe den Eindruck, du bist generell ein Mensch, der sehr wenig Angst hat, oder? Stimmt das? Oder ist das der Film? Ist das einfach das Helden-Epos dieses Filmes? Oder was, oh davon, Gott, was davon
stimmt? So habe ich es noch nie beschrieben gehört. Nein, natürlich habe
ich Angst. Heldinnen-Epos natürlich,
Entschuldigung. Genau. Nein, das meine ich eigentlich. Ich meine, natürlich habe auch ich Angst. Kommt ja beim Kontext an. Ich hatte letztens eine Virtual-Reality-Brille auf, ne, wo ich so eine Haunted Mansion ging. Da hatte ich mehr geschwitzt als bei jedem anderen Horrorfilm. Da hatte ich wirklich panische Angst.
Okay, aber jetzt du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast ja da etwas gemacht, was die meisten von uns sich überhaupt nicht vorstellen können. Also ein Coming Out vor ein paar Jahren, was dazu geführt hat, dass sich in deinem Leben fast alles geändert hat und trotzdem machst du das mit einer ziemlichen Klarheit und mit einer ziemlichen Sicherheit. Und man spürt zumindest nicht, wenn man dich in diesem Film sieht, dass du irgendwo an dieser Stelle auch Angst hattest.
Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, mein Coming-out zu machen, hatte ich wirklich keine Angst. Die Frage ist ja eher anders, warum hat es so lange gedauert? Mein Coming-out war 2015, da war ich grob, ging auf die 41 zu. Da waren ja schon ein paar Lebensjahre und auch ein paar Dienstjahre verstrichen und hatte ich vorher schon Sorge, deswegen hat es auch so lange gedauert, ne? Wie das Ganze alles laufen würde, sowohl privat als auch beruflich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, ich mache das, da stand ich zu meiner Entscheidung und bin da ganz konsequent nach vorne gegangen, weil das für mich so die Art und Weise, wie ich Probleme immer und Herausforderungen einfach nur angehe, weil ich auch den Weg für mich so schnell wie möglich gehen wollte und auch möglichst immer im Fahrersitz bleiben wollte bei dem gesamten Prozess.
Wie viel hat das mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun und wie viel oder wie oft hörst du ähnliche Geschichten, dass ab dem Zeitpunkt, wo man sich entschieden hat, dass es dann eigentlich sehr viel einfacher ist?
Das kommt drüber. Ich kenne so viele Geschichten abseits von meiner, das kann man so gar nicht vergleichen. Das liegt ja auch immer dran, wie es dann nach dem Coming-out dann mit dem Betroffenen auch dann ergeht. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich, dass ich nach meinem Coming-out wirklich sehr viel positive Resonanz bekommen habe. Ich mag mir gar nicht ausmalen wollen, was gewesen wäre, wenn die ersten Reaktionen vielleicht negative gewesen wären, entweder im beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld. Also wenn die ersten Coming-out-Erfahrungen negativ behaftet werden. Ich glaube, dann geht man nicht mehr hier so geradlinig und angstbefreit vor. Und ich hatte einfach das große Glück, und das sehe ich auch so, dass ich einfach sehr viel Unterstützung erfahren habe. Und das hat mich natürlich auch gleich wieder gestärkt.
Und wenn man, wie gesagt, diesen Film sieht, hat man das Gefühl, dass Bundeswehr, dass du dir da gar keine Gedanken machst, dass es der Arbeitgeber das irgendwie verbocken konnte, dass du eigentlich ziemlich sicher warst, dass die Leute, mit denen du da zu tun hast, so ausgebildet sind, dass die damit umgehen können, obwohl sie ja damit auch noch keine Erfahrung hatten?
Ganz ehrlich, nein, ich wusste es nicht. Ich wusste es ja nicht. Ich habe immer darauf gehofft, dass das, wie ich die Armee erlebt habe, im Sinne von Zusammenhalt, Unterstützung, dass das auch in dem Kontext greifen wird, dass ich nicht fallen gelassen werde. Das hat sie bereit, aber ich wusste es einfach nicht. Aber ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich die Entscheidung für mich getroffen hatte und auch für mich ganz klar gesagt habe, egal was passiert, ich bin mir wichtiger als alles andere. Das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber das war meine Ausgangslage. Und dann kommt halt der Teil da hinzu, dass das eine sehr positive Erfahrung war, wie wir den gesamten Prozess, ich sage mal so lapidar, gemanagt haben zusammen mit meinen Vorgesetzten und meinen Kameradinnen und Kameraden. Und das hat die Stärke rausgebracht.
Und jetzt nochmal die Frage, trotz Bundeswehr oder wegen Bundeswehr? Gab es da Strukturen, die, das hast du an anderer Stelle mal gesagt, dass man einfach Führung lernt und quasi darauf vorbereitet ist, auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen? Also war das ein Vorteil oder nicht?
Naja, ich bin der Führungskraft in der Bundeswehr, der Offizier und führe von vorne, seitdem ich bei der Bundeswehr bin. Also ich bin da schon der Charakter.
Was heißt von vorne führen?
Also nicht von hinten raus, nicht aus dem Hintergrund agieren. Ich sage, wo ich hin will und versuche, den Weg zu gehen und Leute mitzunehmen da rein. Das heißt also auch mit der ganzen Person und dann auch mit einer gewissen Charakterstärke und auch Durchsetzungsstärke. Und ja, das habe ich tatsächlich in den Jahren da wirklich bei der Bundeswehr auch gelernt. Das ist dann ja auch Teil meiner Persönlichkeit geworden, meines Charakters. Also insofern bin ich mir sicher, hat der Dienst in der Bundeswehr auch dadurch dazu beigetragen, zu der Person, die ich heute bin.
Was hat dein Vorgesetzter alles richtig gemacht, dass es zu dieser positiven Erfahrung und zu dieser Unterstützung dann auch kam?
Er hat zugehört, mitfühlend zugehört und das klingt so ganz banal, aber das Wichtigste, was er danach gesagt hat, das Erste, was am Mund rauskam, war, wir schaffen das. Damit meinte er sich selbst und mich. Wir schaffen das. Und ich stand auf einmal nicht alleine und habe gesagt, jawohl, das ist es. Ich kenne mich auch nicht mit dem Thema Transsexualität aus. Ich weiß nicht, wie das Ganze geht, aber wir werden das gemeinsam machen. Und das war für mich die wichtigste Botschaft. Ich stehe nicht allein. Ich habe jemanden an meiner Seite, der mich begleitet. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was das überhaupt erstmal heißt. Wie gesagt, ich bin damals ja auch die Transition zum ersten Mal durchlaufen.
Ja, verstehe. Aber das heißt,
Das ist ja. So eine einfache Sache auf der einen Seite, aber das war so ganz wichtig. Das war so eine richtige, wichtige Botschaft direkt am Anfang zu mir. Hey, du bist nicht alleine. Wie du sonst auch nicht mit allen anderen Herausforderungen im Arbeitsumfeld alleine warst in diesem Referat. Ne? Auch da ist es. Und du bist ganz Mensch in diesem Referat. Alle Teile deines Lebens sind hier wichtig und das schaffen wir gemeinsam.
Und jetzt, um auf die Struktur zu kommen, wenn er das jetzt verbockt hätte, was für Möglichkeiten hättest du gehabt, jetzt innerhalb dieser Struktur dir diesen Zuspruch oder die Unterstützung sonst zu suchen? Wäre das ein großes Problem gewesen oder welcher Plan läuft dann?
Na, das weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja keinen Plan B gehabt. Ne? Ich habe vertraut, dass er es nicht verbockt. Er hat es auch nicht verbockt. Und dann ist die Frage, was heißt denn verbockt? Ist es am ersten Gespräch, weil sich jemand mit dem Thema nicht auskennt, dass jemand einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, sich das Thema einzulesen, Gedanken dazu machen oder einfach sagt, keine Ahnung, ne? Blödsinn wegtreten, ne? Tief durchatmen und bleiben Sie Mann. Ne? Ich weiß ja nicht, was du da jetzt mit meinst. Und dann habe ich ja noch andere Vorgesetzte. Dann wäre ich halt zu denen gegangen, hätte den Weg versucht. Aber das sind alles so Wenn-Aber. Und eins habe ich aber gelernt in dieser Bundeswehr. Wir bilden Vorgesetzte sehr gut aus. Man wird nicht einfach so Vorgesetzter oder Vorgesetzte. Und wir bilden nicht nur gut aus, wir wählen die auch sehr gut aus. Und in vielen Fällen, die ich auch begleite, auch heute noch, sind die Vorgesetzten wirklich sehr empathisch mit ihren Soldaten und Soldaten, verstehen das Ganze und versuchen mit ihnen diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich bisher immer mache.
Das freut mich super zu hören als ich. Ich bin ein bisschen älter als du. Also das heißt, ich hätte so Ende der 80er zur Bundeswehr müssen, was ich dann leider nicht durfte oder musste, weil ich ausgemustert wurde. Also für mich war das ein Horror. Also ich kannte auch nur Horrorstories von der Bundeswehr und, keine Ahnung, Erniedrigung oder was weiß ich was alles. Also ich habe damals natürlich nicht über Männlichkeitsbilder oder sowas nachgedacht, aber trotzdem hatte ich so eine diffuse Panik, wenn ich da hingehe, das wird ganz, ganz schlimm, das bestehe ich nicht, ich falle da aus der Reihe. Das hattest du gar nicht, als du vor über 20 Jahren dahin bist.
Naja, die Bundeswehr, die ich 2015 erlebt habe, ist eine andere, als die ich 1994 erlebt habe, wo ich eingezogen wurde. Da haben sich ja schon massive Sachen verändert. Und zwar nicht nur in der Bundeswehr, auch in der Gesellschaft an sich.
Aber lass uns mal über damals reden. Bist du nicht mit so einer Panik dahin, nach dem Motto, ich...
Nein, mein Vater war Soldat.
Ja, aber das heißt ja nichts.
Das könnte, aber dann wäre ich nicht dahin gegangen. Da hätte ich vielleicht einen Weg gefunden, wie ich nicht eingezogen hätte werden müssen. Nein, ich bin da nicht mit Panik hingegangen. Ich wusste zwar auch nicht, was mich en Detail erwartet, aber ich hatte kein negatives Bild vom Arbeitgeber, den mein Vater hatte von seinem Dienstherrn. Und ich kannte so ein bisschen Bundeswehr, ne? Hat ja mein Leben begleitet in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe. Und nein.
Okay. In dem Film wirkt es so, natürlich hattest du auch Sorgen und natürlich hatten auch deine Untergebenen, sagt man das Untergebene? Sagt man das?
Ja.
Ja, okay. Hatten deine Untergebenen auch Sorgen? Was passiert denn jetzt? Und was soll das? Oder es gab möglicherweise Vorurteile. Und dann bist du diesen Weg gegangen und dann war alles prima. Das heißt, es gab keine Probleme. So ein bisschen mag ich das ja natürlich nicht ganz glauben. Also erstmal sind das, glaube ich, 700 Leute, die du unter dir hast. Und zweitens, der Weg dahin. Das heißt, du wirst doch auch auf dem Weg dahin öfter gemerkt haben, wie über Anderssein gesprochen wird. Das heißt, so ganz aus der Luft können doch diese Vorbehalte auch in der Bundeswehr zu sein. Nicht, weil es die Bundeswehr ist, sondern weil es einfach so viele Leute sind, weil es überall halt Arschlöcher gibt oder Leute, die Probleme machen oder nicht klarkommen wollen.
Ja, also nochmal, wie gesagt, auf meine persönliche Erfahrung, als ich 2017 das Bataillon übernommen habe, die Erfahrung dafür übertragen habe, da war natürlich Tag 1. Da kam natürlich keiner ran, hat mir seine Meinung zu mir gesagt, um Gottes Willen, weder im Positiven noch im Negativen. Das weißt du halt nicht. Ich kann nur sagen, ich führe diese Bataillon seit 2,5 Jahren und ich fühle, dass ich den Rückhalt meiner Frauen und Männer habe. Was jetzt jeder Einzelne von denen en Detail denkt, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht wissen. Ich glaube, das möchte auch nicht immer jemand wissen, was alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von einem denken. Und wie gesagt, es sind um die 700. Da vermag ich nicht für jeden Einzelnen sprechen zu wollen. Was ich aber weiß, ist, dass mein Bataillon mit meiner Führung, meinem Stab und mit meinen anderen Offizieren funktioniert und zwar sehr gut. Wir stehen super da, wir machen einen grandiosen Job. Ich bin sehr stolz auf meine Soldaten und Soldaten, was sie leisten, sowohl hier in Deutschland als auch, wo wir meistens da sind, in den Einsätzen der Bundeswehr. Und das ist also, habe ich mir Gedanken gemacht, als ich da hingekommen bin, wie das läuft? Ja, natürlich, weil ich weiß ja auch, was im Vorfeld abseits der Bundeswehr dann gedacht worden ist, wenn ich sag mal, flapsig die Transe kommen, die Bunde so ein Bataillon übernimmt. Das ist ja dann leicht Weltuntergang gewesen für viele. Hat man ja bei Facebook ja mal so lesen können. Ich weiß
das auch, heißt, dein Coming-out war ja bereits vorher. Das
genau, heißt, mein Coming-out war 2015.
Du hast vorher im Verteidigungsministerium gearbeitet und bist dann quasi als schon geoutet, quasi hast du diese Führungsaufgabe bekommen.
Ja, als Anastasia Wiechang, Frau und alles Gedöns, fertig aus.
Genau.
Da bin ich da angetreten. Da kam ich da nun mal an.
Und da gibt es ja auch keine Richtlinie, was man als Transkommandeurin macht, wenn man ein Bataillon übernimmt. Das Buch ist ja noch nicht geschrieben, nehme ich an.
Nee, es muss auch keine Richtlinie, was man als Transkommandeurin macht. Ich bin ja Kommandeurin. Punkt. Also es gibt die Richtlinie, ne? Was heißt es, ein Bataillon zu führen? Was heißt es, Kommandeur oder Kommandeurin zu sein?
Aber auch, wie geht man mit möglicher Ablehnung um oder wie geht man damit um, dass private Sachen politisiert werden oder in Machtdinge? Aber das sind Sachen, die man eh lernt oder die im Rahmen der Führung eh drin sind, höre ich dich irgendwie sagen.
Naja, man lernt damit, mit Situationen umzugehen, die unbestimmt sind. Das ist ja, damit sage ich aber nicht, dass die da waren.
Okay.
Lass mich versuchen zu erklären. Einfach. Also ich bin so, wie ich bin. Und was ich immer versuche zu erklären, ist einfach, Wenn der Fokus ist, dass ich trans und Kommandeurin bin und das trans der größte Teil ist, dann ist das eine komplette Verquerung der Wahrheit. Ne, wenn wir es auf ein Podcast machen, ne, trans sein ist ein Anteil an Biografie von mir. Und daneben, neben dieser Trans-Kommandeurin sind waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 23, 24 diensterfahrene Jahre als Soldaten, Offizier. Ne, die sind da auch drin. Die sind ja nicht auf einmal weniger wert, nur weil ich gerade trans bin. So, das heißt, ich komme in meiner ganzen Person, meiner ganzen Reifegrad, meiner ganzen Charakterstärke und meiner beruflichen Eignung an. Und das ist das, was in den meisten Fällen, wenn am Anfang, ich sag mal, denn es immer vor die Berührungsängste waren, wo man sich abtastet, ranfühlt, ne, wie macht denn das Ganze, weil ja auch ein entsprechender Hype war. Und das Trans wurde ja auch medial höher gestellt als alles andere. Und dann haben die gemerkt, Mensch, ja gut, unsere Frau Oberstleutnant als Frau und trans, ja, das ist auch. Und alles andere passt aber trotzdem, ne, weil da merkt man ihre Diensterfahrung, ihre Dienstzeit. Sie agiert genauso, wie wir es von jedem anderen Soldaten auch erwarten würden. Sie ist da keine Sonderlocke.
Waren die auch ein bisschen stolz? Waren die auch ein bisschen stolz? Sagt man, jetzt kommen die Medien und wir haben da irgendwie was, eine ganz besondere Führung?
Nee. Ich glaube, jetzt ist auch stolz, weil ich glaube, wenn man die Medien rumhängen hat, dann wird das auf eine Zeit nervig, wenn da mit der Kamera rumläuft. Vor allen Dingen, wenn dann die Kommandeurin ihr eigenes Filmteam noch mitbringt, ne? In Anführungsstrichen für den Film. Aber auch da sind mir die Leute, das sind ja Sachen, wo ich schon meine, da sind die ja offen, du hast den Film auch gesehen, ne? Ich musste einen vor die Kamera zerren. Und die durften alle sagen, wie ihnen der Mund gewachsen war davor, ne? Ich habe da nicht gefiltert und so weiter und so fort.
Das hat denn die Bundeswehr gefiltert? Also ich habe mich gewundert, dass da alles echt nicht.
Nein. Wir hatten das Projekt tatsächlich grundsätzlich, hat das Thomas Lahnburger, der Regisseur, angezeigt, was er machen möchte. Dann gab es eine grundsätzliche Drehgenehmigung, sagen, jawohl, das Projekt könnt ihr mit den Teilen, die ihr machen wollt, im Berufsalltag der Frau Biefang filmen. Und hatten sich dann vorbehalten zu sagen, dass man jeden Dreh dann auch nochmal selber anzeigen muss. Also wenn er sagt, ich möchte jetzt einen Storko das drehen oder das drehen, wunderbar, dann wurde ja oder nein gesagt. Es wurde immer ja gesagt. Und ganz am Ende hat der Pressebereich gesagt, und dann möchten wir das, was in den Film kommt, wo alle militärischen Szenen dann sind, die auch noch einmal sehen.
Aber nur die militärischen Szenen und nicht
genau, nur die militärischen. Also, okay. Nein. Alle mit militärischem Bezug, also mit dienstlichem Bezug. Ja. Also nicht mein Privatleben, das ist ja meine Sache gewesen, sondern was militärischen Bezug hatte. Und jede Sequenz, die Thomas Lahnburger gezeigt hat, wurde 1:1 so abgesegnet. Also was heißt, wurde gesagt, jawohl, haben wir nichts dran auszusetzen ist. Es gab, also Thomas hat den Film in seinem ersten Hochschnitt gemacht, hat ihn da im Pressebereich gezeigt und die haben keine Einwände gegen irgendwas gehabt, was da im militärischen Bereich und im beruflichen Alltag war.
Obwohl sie natürlich durch den privaten Teil, du wirst ja sehr, sag ich mal, auch persönlich, wird fast sagen, nackt oder,
ne? Also nein, nackt bin ich da nicht. Ich mach mich quasi nackig, ja.
Du machst dich nackig,
genau. Das war meine Entscheidung.
Genau,
das war aber meine Entscheidung.
Aber das ist ja trotzdem, wird das ja auch in Verbindung gebracht mit den militärischen Szenen. Und da hatten die überhaupt keine Angst, dass das irgendwo, sag ich mal, die Autorität, jetzt mal ganz abgesehen vom Thema Trans, dass man irgendwo, dass es ein Autoritätsproblem gibt oder dass Leute sich das Maul zerreißen könnten, wenn man doch zu viel über eine Kommandeurin erfährt, als man eigentlich vielleicht wissen möchte.
Also von der offiziellen Stelle, der Film, also das da gab es kein Veto oder kein Erschuss sagen, Frau Biefang, ne, das können Sie jetzt aber so nicht machen, ne, und so weiter und so fort.
Das freut mich.
Das ist ein Ding, ne? Ich war die ja gesagt hat, ich zeige mich so, ich stelle mich so dar. Nicht, weil ich mich so darstelle, sondern weil ich so bin. Und der Punkt war ja, der Film ist ja maßgeblich dafür da, um Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Und auch, ich sag mal, tatsächlich mal abseits von allen gebrochenen Biografien auch mal zu zeigen, man kann auch in einem atypischen Umfeld, wo man es nicht erwartet, eine Transition, man kann transgender sein und erfolgreich sein. Das geht alles, wenn gewisse Faktoren zusammenkommen. Die werden im Film ja auch dargestellt. Und dazu gehört natürlich auch mein Privatumfeld. Ich will als Person dargestellt werden. Und das war mein Risiko, dass die Leute sich irgendwann eine gewisse Vorstellung machen, die in den Filmen sagen, okay, wie ist die denn drauf? Ne? Und die müssen halt die Bilder zwischen dem Offizier und der Kommandeurin und der Frau Anastasia Biefang, die ja dann auch ein Privatleben hat, übereinander bringen. Ich finde das ganz gut. Und
was heißt ganz gut? Das Risiko hat dich gelohnt?
Ich finde ja. Ich finde den Film toll. Und ich habe den tatsächlich, ganz ehrlich, zweimal in meinem Bataillon gezeigt. Freiwillig. Na, also da wurde keiner hinbefohlen. Ich habe den Film zweimal im Bataillon gezeigt.
Da gibt es ja auch so Sachen wie die Pimmelparty oder sowas. Ne?
Also das war die Schwanzabparty.
Die Schwanzabparty.
Genau, so, ja, das, genau, da kann man kann ja, ja, man soll auch da, ne, das nicht überhöhen. Ich habe den Film zweimal gezeigt im Bataillon von meinen Soldaten, weil A, die ja auch die Kamera gesehen haben, wir haben auch lange im Bataillon gefilmt und die sollten auch sehen, das ist das Produkt, ohne dass sie irgendwo ins Kino laufen müssen. Und was für mich wichtig war, was ich aus den Reaktionen gemerkt habe von denen, das war, dass die Personen, die da vorne auf der Leinwand gesehen haben, und zwar entweder in Uniform oder im Privatleben, brachten die 1:1 Verbindung mit der Person, die sie jeden Tag erleben. Das heißt, mehr als authentisch kann ich da nicht sein. Und das war für mich wichtig. Und wer dann denkt sich, Mensch, Frau Biefang ist ein bisschen obskur oder ganz schön queer, der soll halt so denken, so bin ich. Ne? Mhm. Aber dieser queere Mensch ist Teil dieser Bundeswehr.
Ich habe da einen riesen Respekt vor, also sowohl, was du da persönlich, auch für einen Einsatz, ist ein Risiko. Ich meine, bei jedem Film weiß man nie, wie der dann irgendwie werden wird.
Das war auch mein erster Film, tatsächlich. Ja, mal,
ja. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die bei solchen Projekten mitmachen und dann sagen, ich bin völlig falsch verstanden worden oder ich wirke ganz anders, als ich gedacht habe oder ich habe Reaktionen ausgelöst, die ich gar nicht hervorrufen wollte und damit einfach überfordert sind. Und also erstmal habe ich einen Respekt auch da vor diesem Mut, vor dieser Angstfreiheit, aber ich glaube auch jetzt rein strategisch aktivistisch. Du hast in irgendeinem anderen Interview gesagt, als es um Transphobie ging, was sind die besten Strategien? Und dann hast du gesagt, Bildung, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, die Leute wissen ja eigentlich alles.
Ich habe pädagogisch studiert, ich habe da eine andere Meinung zu. Ich finde, ich halte sehr, sehr viel auf Bildung.
Nee, ich halte auch sehr viel von Bildung, aber ich glaube, diese Konfrontation, also dieses, es ist einfach so. Ja, also ich glaube, dass das noch, also ich glaube, wir haben ja, also beispielsweise beim Thema Homophobie, ja, wo wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind und wo eigentlich es niemand in Deutschland gibt, der nicht alles weiß, ja, und weiß, dass das keine Monster sind und so weiter. Und trotzdem gibt es ja Homophobie. Und ich glaube, natürlich kann Bildung einiges gut machen. Aber was, glaube ich, viel entscheidender ist, ist die Konfrontation, ist zu sagen, hey, hast du ein Problem? Können wir so miteinander umgehen? Und ich glaube, das ist das, also zumindest sehe ich den Film so, was du eigentlich dauernd tust.
Das heißt, nicht ausdrücken kann. Ich sagte ja, der Punkt ist, einmal Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Und was mir wichtig war auch, und was ich auch hoffe, dass auch mehr und mehr gemacht wird, ist einfach, dass wir als Transgender sind und transgender Menschen sind verantwortlich für den Narrativ, den wir geben wollen, unserem Leben und unserer, wie wir in der Gesellschaft agieren. Und das können wir am besten selber machen. Und deswegen sagte ich, und ich freue mich, wenn mehr und mehr solche Sachen rauskommen. Wenn ich jetzt in die Medienlandschaft gucke, ist das Thema ja tatsächlich deutlich präsenter und auch nicht mehr so klischeebehaftet, sondern tatsächlich, man scheint wirklich, okay, so wahre Leben, ne? Das ist der Mann, ja, die Frau, und da kommen wir zu. Es ist halt, sichtbar sein als Transmensch hat halt den Nachteil, dass du immer der Transmensch sein wirst.
Und die Ersten, die es machen, sind die, die am meisten verbunden werden, aber das muss halt gemacht werden, damit irgendwann es halt kein großes Thema ist. Das ist ja auch überhaupt das Thema bei Coming Out. Also die ersten Schauspieler, die sich outen, müssen natürlich immer damit leben, dass es heißt, Mensch, ist das nicht der schwule Schauspieler, aber es ist notwendig, weil sonst ändert sich das nie.
Man braucht die Orientierungspunkte. Ich mag das Wort Vorbild, wir haben so Orientierungspunkte und einfach Leute, die nach vorne preschen.
Warum magst du das Wort Vorbild nicht? Warum?
Was ist das? Das ist so. Nee, weil ich glaube nicht, dass mein Leben, wie ich es lebe, Vorbild ist für jeden anderen. Ne? Man kann ein bisschen da Teilaspekte rausnehmen und sagen, das ist so. Und das will ich aber Orientierungspunkte. Das ist auch das, was mir immer so gefehlt hat. Ich glaube, das ist aber auch so lange, warum ich so knapp 20 Jahre gehadert habe mit mir und selber und meiner Geschlechtsidentität. Weil mir einfach in meiner Jugend entsprechend, das war die 90er, ne, schon lange her, dieser Punkt einfach fehlt. Ich kannte da keine Verbindung zu und man hat es im Kopf, du wusstest nie, ja, betrifft das andere Menschen auch, hab das nur ich, wie gehe ich damit um, ich höre da so wenig von, oder wenn du etwas hörst, ist immer ganz schlimm oder ganz pervers, ne, so wurde damit ja gedealt, ne, als ich aufgewachsen bin.
Du bist immer Opfer oder Täter oder.
Genau, ne, oder Tatortleiche, ne, genau,
ja,
ne,
ja, 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 genau, und ja. Bis, oder genau. Sexsymbol auch, ja, also es hat ja oft auch sehr frivol gemacht und sehr, sehr.
Genau, meistens dann auch manchmal einfach sehr klischeebehaftet, wo du dann denkst, ja, die Welt ist doch mehr als nur schwarz und weiß oder dieses Klischeehaftige. Wenn ich mir die Welt anschaue, wie Menschen agieren und leben, dann ist da ja viel mehr dazwischen. Und das ist natürlich bei uns auch so.
Ja, und du hast jetzt natürlich dadurch, bist in den Medien exponiert, hast ja, du ist ja jetzt nicht dein erstes Gespräch, was du führst, sondern du machst das ja die ganze Zeit schon. Und trotzdem, man stößt dann wahrscheinlich trotzdem an seine Grenzen, oder? Wenn man erklären möchte, warum man das macht und an Unverständnis, oder?
Ich stoße eher an die Grenzen, wenn ich mir die Landschaften gucke und mich frage in diesem Land, warum es immer noch ein transsexuellen Gesetz gibt mit dem Stand der 80er Jahre, warum ich immer noch einen Gutachterzwang brauche und so weiter und so fort und warum ich nicht einfach selbstbestimmt mein Geschlecht leben kann, ne, und da die Hürden einfach dabei runtersetze. Jetzt hast du ja auch schon mal gesagt, ne, ich meine, man muss mal so einen Prozess der Transition mal anschauen. Jetzt bleiben wir nur beim Fall Mann-zu-Frau-Transition. Also mein Weg vom Coming-out bis zur letzten OP, weil ich die geschlechtsangleichende Maßnahmen für mich wollte, hat gut 3 Jahre gedauert. So, das hat alles wunderbar geklappt. Jetzt kannst du also eine Transition in jeder Lebensphase machen und das dauert ewig lang. Und dann sollst du in der Geschlechterrolle leben, die du annehmen möchtest, also die du bist, aber du da kriegst du noch keine Hormone, weil du x Monate drauf warten musst oder du musst hier antreten, da musst du noch ein Gutachten und so weiter und so fort. Das sind ja riesige Hürden, die da aufgemacht werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst in jungen Jahren und machst gerade so den Wechsel von, ich sag mal, von Schule in die Ausbildung ins Berufsleben, ne, wo du ja sehr kurze Zeiträume hast und immer wieder Übergänge hast, wie will man das denn ordentlich mit der Transition machen, mit den Vorgaben, wie das Transsexuelle als solches macht? Da werden dir ja staatlicherseits schon Hindernisse reingelegt in den Weg. Ja. Und das denke ich, da müssen wir einfach mal reingucken und sagen, was muten wir den Menschen eigentlich dazu? Und am Ende ist es ja, und das war das Beste, was mir mal einer meiner Gutachter sagte. Ich glaube, das war mein erster Gutachter. Er meinte, na, Frau Bichler, Sie sind schon, auf Trans können wir nicht testen. Ich muss Ihnen das glauben, was Sie mir erzählen. Und da war meine lapidare Antwort, dann können wir uns diesen ganzen Scheiße jetzt einfach mal sparen. Sagte, ja, aber das Gesetz will es anders. Sagte, nein, das ist das Gesetz. Sagte, ja, kämpfen dafür, dass es geändert wird. Das mache ich seitdem.
Und, lass uns gleich mal über das transsexuelle Gesetz, müssen wir natürlich drüber reden, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen beim Thema Medien bleiben, weil auch das transsexuelle Gesetz wäre ja schon längst weg, ja, wenn es ein in den Medien, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den ganzen Mist gäbe, den man sich
oder,
da antun
muss. Oder wenn mehr Politiker transidente Kinder hätten.
Ja, oder genau,
aber getroffen wäre, ne?
Genau, aber auch da ist glaube ich auch, das ist ja trotzdem immer ein Wechselspiel, ne? Also das ist die Medien ermöglichen etwas, Medien machen aber auch Dinge unmöglich, ja, weil sie zu Scham führen, weil sie zu Ängsten führen, weil sie halt keine Orientierungspunkte, wie du das so schön gesagt hast, liefern. Und deswegen ist auch meine Frage jetzt, wo du gerade jetzt diese Interviews hinter dir hast. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt das Thema Deadname. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist der Name, den man vorher hatte und den man dann oft nicht jede, aber ganz bewusst ablegt und nicht mehr verwendet und auch nicht mehr hören möchte, auch nicht mehr in Erinnerung gebracht wird. Was mir als Konzept oder als Vorhaben total einleuchtet, weil es ja ein Name ist, der mit der Identität, die einem so wichtig ist, für die man gekämpft hat, der Name eben nicht für diese Identität steht. Und trotzdem ist in fast allen, du sagst es auch, du hast einen Podcast beim Handelsblatt, da redet die auch über das Thema Deadname und die Journalistin sagt, ja, ich weiß ja, dass sie nicht damit dass wir den Namen nicht verwenden sollen und darüber redet ihr auch noch. Und in dem Artikel vom Handelsblatt ist der Name trotzdem genannt. Das heißt, es passiert ja trotzdem und warum
kriegen
die das nicht hin?
Das weiß ich nicht. Ne? Ich meine, es fängt schon an, irgendwo gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu mir, den habe ich übrigens nicht geschrieben. Da steht auch regelmäßig mein alter Vorname drin. Ich lösche ihn regelmäßig raus und irgendein Idiot schreibt den wieder rein, weil er meint, ne, das ist ja wichtig. Ne? So viel zum Offenbarungsverbot. Jetzt nervt mich das persönlich nicht so viel, weil ich ja mich ja für diese deutlichen sichtbaren Weg entschieden habe. Und wenn man ein bisschen googelt, findet man meinen Namen schnell raus. Das kann ich ja nicht peinlich. Ne? Da musst du nur mal gucken, was ich
vorher... Verzichten, rausfinden und damit konfrontiert werden, ist ja noch...
Genau, das stimmt. Ja. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Sensibilität bei manchen Themen. Ne? Das ist auch ein anderes Thema in Medien. Es gab mal so einen Bericht bei 37 Grad Fahrenheit. Da war so ein Scribble gemacht. Und
was ist das? Das ist so ein Format, in welchem im ARD?
Das war bei ZDF 37 Grad. Sie sollten ein Scribble machen. Das war so 2-3 Minuten, wo kurz meine Geschichte so im animierten zeichnerischen Stil gemacht wird. Und die sollte dann, habe ich einen Text für geschrieben und der sollte dann gesprochen werden. Und habe mir keine Gedanken gemacht. Dann ruft mich irgendwann, glaube ich, die Redakteurin an und sagt, Mensch, Frau Biefer, ganz toll. Und den Text spricht natürlich jetzt auch dann ein Mann. Und da habe ich kurz geschluckt, habe gesagt, das verstehe ich nicht. Ja, wegen ihrer Stimme. Ich sagte, ja, das aber verstehe ich trotzdem nicht. Genau.
Ja, eben ne? Nicht. Ja.
Genau, und sagte, aber dann lassen, warum haben sie denn, und dann fiel er so, merkte so lange, ich sagte, wir können zwei Sachen machen. Entweder holen sie jetzt eine Frau, entweder mit einer dunklen Stimme, oder es ist auch völlig egal für diesen Beitrag, ne? Aber bitte kein Mann, weil sie zeigen da keinen Mann, sondern zeigen eine Frau. Oder aber ich spreche die Moderation selber. Dann meinte sie, ja, würden Sie das machen? Dann natürlich mache ich das. Also, dann ist mir das lieber, weil dann bin ich das wieder. Aber das sind so auch so Punkte, wo ich manchmal denke, naja, erst einen Beitrag machen, ne, über transidente Menschen und so weiter und so fort, aber dann selber gleich den Schuss ins Knie setzen.
Ja, aber so ist es ja fast immer. Genau. Also ich meine auch,
ja, also das passiert ja
auch mit dem, wie Medien mit Homosexualität auch umgehen. Und es ist natürlich haben die alle kein Problem, natürlich sind sie alle total.
Aber.
Aber, ganz genau.
Und also, gibt es so ein Buch, ne?
Da gibt es auch da gibt es sogar ein Buch, was man sich ja, wenn man es noch nicht gelesen hat, in der Corona-Krise durchlesen könnte. Nee, aber was ich sagen möchte, es ist ja wirklich so, dass das nicht eingeübt ist. Und du sagst eben, natürlich machen wir als in Anführungszeichen betroffenes Narrativ selber, aber eigentlich müsste es ja die Professionalität der Journalistinnen und Journalisten sein, sage ich mal, zumindest ein bisschen zu gucken, was das für Konsequenzen hat, oder ein bisschen vorher nachzufragen.
Genau.
Was das für Konsequenzen hat. Und ich bin immer ein bisschen, klar, wir müssen was ändern. Wir müssen auch als, sage ich mal, als queere Menschen müssen da das fordern. Aber ich wundere mich einfach, dass die Gesellschaft ist der Gesellschaft so schwer fällt, einfach dieses wirkliche Interesse aufzubringen und nicht nur, ja, wir sind total offen, wir sind total liberal und wir wollen das jetzt mal wissen. Und was ja oft auch damit zu tun hat, ist, sich tatsächlich nicht damit zu beschäftigen, sondern einfach irgendwie ein buntes Thema irgendwie zu haben. Ja, wir als queere Menschen taugen ja oft, wir sind ja auch so ein Farbklecks, ja, wird uns auch gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt noch jemanden, der ein bisschen anders ist und so, aber die wirkliche Beschäftigung, das ist das, was ich frage deswegen so nach, weil wir haben jetzt wieder eine Krise und in Zeiten von Krisen sind es ja die Minderheiten, die oft am ersten unter die Räder kommen. Macht dir das keine Angst?
Oh, wir machen sehr viele Sachen. Also ich weiß nicht, ob mit der Corona-Krise mit Bezug auf den Stellenwert der queeren Community derzeit Angst macht. Da bin ich noch gar nicht so sicher. Da machen wir eher andere Sachen Angst. Aber wie sich das politische Klima in diesem Land vielleicht ändert, ne? Welche Parteien gewählt werden und so weiter und so fort. Da denke ich mir, und dann, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft an sich und auf den Diskurs? Und wenn ich gucke, dass vielleicht eher dann traditionelle Familienbilder wieder in den Vordergrund rücken, wo ich dann für mich persönlich keinen Platz finde, weil ich dann nicht mehr erwähnt werde, ne? Oder ne, eine gleichgeschlechtliche Ehe, wie ich es mit meiner Frau führe, dann frage ich mich schon mal, welchen Wert habe ich denn? Und das versuche ich auch mal Leuten zu erklären, die so einfach mit Freiheiten reden. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ist mir auch wichtig darzustellen. Die queere Community hat einfach den Faktor, dass sie weiß, dass sie für ihre Rechte kämpfen musste. Und dann bekommst du sie so zuerkannt. Nehmen wir das ganz banale Beispiel, die Ehe für alle. Das, ne, ein eigentlich ein Menschenrecht sozusagen, ne? Jeder kann heiraten, aber ihr und ihr und ihr und ihr nicht. Ne? Und dann bekommst du jemanden zugetragen. Und da kann man sich zwar feiern und freuen drüber, das ist auch schön, wenn alle die gleichen Rechte haben, aber wenn du die Erfahrung machst, das sage ich immer allen anderen auch, dass die Rechte erst zuerkannt werden, die sonst jeder andere hat, dann weißt du auch, dass sie auch sehr schnell genommen werden können. Und das ist auch immer die Hinweise. Deswegen sage ich auch immer, deswegen ist es auch nicht genug, einfach nur sagen, jawohl, wir haben jetzt, keine Ahnung, die Ehe für alle bekommen und jetzt können wir uns nach Hause ziehen, dann können wir den CSD abbauen und brauchen nicht mehr zu machen oder wir brauchen auch kein Queer-BW mehr oder wir brauchen kein LSVD mehr. Nein, natürlich brauchen wir den. Bis eben der Punkt ist, dass wir wirklich so weit akzeptiert und wertgeschätzt werden, dass eben keiner sich mehr irgendwo auf den Gedanken kommt, wie, für die können wir doch vielleicht eine andere Lösung machen, weil die sind ja doch nicht ganz so gleich wie wir. Und das ist wichtig. Und deswegen ist laut sein, mit den Füßen stampfen, ein CSD, der hoffentlich immer mehr politisch wieder wird, wahnsinnig wichtig. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir dann in der queeren Community deutlich stärker wieder zulegen und in allen Themenbereichen. Weil wir diesen Punkt haben, wie du sagtest, ne? Es ist schon richtig drin verankert oder ist es noch so ein bisschen oberflächlich?
Ja, wir haben ja bei Trump gesehen, das Erste, was er gemacht hat, ist
total krass, ne?
Militär zu verbieten. Und da sind wir wieder beim Punkt. Ne? Es gab ja, natürlich gab es einen Aufschrei, aber die meisten Leute haben es, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen. Und da ist natürlich die Frage, geht es wirklich um Trans dabei? Oder ist, ich meine, der amerikanische Trump-Wahlkampf war ja auch eine Art Kulturkrieg. Ja, das heißt, es ging auch so ein bisschen darum, endlich mal nicht mehr sich von den Minderheiten terrorisieren lassen. Die schweigende weiße Mehrheit kommt wieder zu ihrem Recht. Das heißt, das Thema Trans hat ja da auch eine Art Symbolwert oder hat eine Art, wird auch benutzt für eine Selbstermächtigung, für sich wieder stark fühlen. Hast du auch das Gespür, dass das so ist? Oder was hast du damals empfunden, als die Nachrichten aus Amerika kamen?
Also die Nachrichten haben mich sehr schockiert, weil im Grunde ja in den Zeit davor die eine sehr progressive Policy hatten, gerade in den Streitkräften. Aber ich meine, da muss ich gar nicht mal in das andere Land schauen. Da schaue ich nur die Debatte bei uns rum, die wir haben mit Genderwahn und so weiter und so fort, wo auch jeder meint, da mitreden zu müssen und das alles so, ne, entweder sagt, ne, Trans als Hype oder als Lebensstil, ne, oder Genderwahn, das alles auch Blödsinn. Nur weil etwas vielleicht nicht gleich eingängig für jeden ist oder nicht sofort erklärbar, handhabbar, heißt ja nicht, dass es nicht existiert. Und ich möchte nichts anderes, als dass ich in meiner Person, in meinen Eigenschaften einfach akzeptiert werde, ohne ausgegrenzt zu werden, wie jeder andere auch, da entsprechend eine gewisse Art von Wertschätzung erfahre, im Sinne von, ne, alle Menschenrechte gelten für alle. Und da müssen wir auch hinarbeiten. Wie gesagt, da brauche ich in den USA zu gucken, da schaue ich nur hier hin und sage, da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun. Und dann ist natürlich der Punkt, so eine Community wie die Trans-Community, also sehr kleine in Anführungsstrichen, ne, ist dann natürlich auch eine, die leicht angreifbar ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch so mit Vorurteil zu kämpfen hast, weil bis letztes Jahr Transsexualität noch als Krankheit klassifiziert wurde, ne? Hast also gleich da. Also du wirst ja durch Transsexualität schon mal stigmatisiert, pathologisiert, war ein Krankheitsbegriff, viele Leute machen sich Gedanken und so weiter und so fort. Ich habe mich keinen Tag krank gefühlt, ne? Nur weil ich eine Transe bin. Überhaupt nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich krank gefühlt irgendwann, weil ich nicht den Weg zu mir gefunden hätte und dann, ich sag mal, Sekundärerscheinung bekommen hätte, ne? Weil ich nicht zu mir finde. Aber ich möchte einfach nur sagen, auch Geschlecht ist eine selbstbestimmte Größe. Und die einzige Person, die über ihr Geschlecht aussagen kann, bin ich. Punkt. Und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Das ist es dann so für Trans, die sich sagen wollen, entweder auch, wenn ich nicht binär anordne, oder auch für Menschen, die sagen, ich bin non-binär und so weiter und so fort. Das gilt es erstmal einfach mal zu akzeptieren.
Kann die Gesellschaft. Das wird ja nicht akzeptiert. Und es kann ja auch in Deutschland leicht zu einer Kulturdebatte oder zu einem politischen Krieg werden. Also es gab vor einem guten Jahr gab es die Diskussion um den Karnevalswitz von Annegret Kramp-Karrenbauer und danach hat der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt getwittert, um die Karnevalsdebatte, um AKK mal wieder in die Politik zurückzuziehen, wage ich folgende Prognose. Stärkste Kraft bei der nächsten Bundestagswahl wird die Partei, die auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, am klarsten mit 2 antwortet. Und das ist ja fast schon eine Aufforderung an die Politik, das dann auch so zu machen. Und ich glaube, auch AKK hat sich ja in dieser ganzen Bildunterstützung, dass das, ne, alles Genderwahn, Idioten sind, die sie da irgendwo anpinkeln, auch sehr wohlgefühlt. Jetzt muss ich dir die böse Frage stellen, deine oberste Vorgesetzte ist AKK, du hast sie auch kennengelernt, ihr als Verband, habt euch mit ihr getroffen. Konnte man darüber reden? Was hast du für einen Eindruck von ihr? War ihr das unangenehm oder ja, wie viel Gender-Gaga-Phobie hast du bei AKK gespürt?
Ich habe da keine gespürt. Wir hatten ein Treffen mit der Frau Ministerin als Queer-BW und eines unserer wichtigen Anliegen war, zu dem Punkt zu sprechen, dass wir gerne eine Rehabilitierung hätten wollen für die Soldaten, die aufgrund ihrer Homosexualität Nachteile erfahren haben, dienstrechtliche Nachteile bis Ende der 90er Jahre. Und da war bis dato immer die Position des Ministeriums zu sagen, nein, das war alles nach Gesetz und so weiter und so fort. Da war kein Unrecht da. Die Gesetzeslage war eindeutig und so weiter und so fort. Und als wir unser Treffen hatten, hat dann die Frau Ministerin die Position, die bis dato galt, revidiert, hat gesagt, natürlich setze ich für die Rehabilitierung von benachteiligten Soldaten von Homosexualität entsprechend ein. Und wir arbeiten jetzt zusammen mit dem Ministerium, fangen wir an, einen Gesetzentwurf zu arbeiten, also unterstützen die Erarbeitungsprozess als solches, um zu gucken, wie kann man denn die dienstrechtlichen Urteile entweder aufheben, wie kann man damit umgehen, wie können jemals auch finanziell entschädigen und so weiter und so fort. Das sind alles Bereiche, die wir jetzt arbeiten. Also das ist dann die Seite, die wir als Verband dann erleben.
Das ist wahnsinnig wichtig. Das heißt aber, in so einem Zusammenhang gibt's dann keine Diskussion generell über Geschlechtlichkeit oder über Vorbehalte, die auch beispielsweise von ihr mitgeschürt worden sind. Das schickt sich nicht, nehme ich mal an, in so einem Gespräch. Ne?
Also, unser Vorsitzender hat schon einmal gesagt, ich glaube, letztes Jahr war es, dass die Aussage nicht sehr wertschätzend war als solches. Und da hat sie auch Kritik für gehört. Und sie hat uns als Verein dann eingeladen zu einem persönlichen Gespräch. Wir haben als Verein den Zugang zu anderen Bereichen. Und eins der großen Themenfelder ist Transgeschlechtlichkeit mit Blick auf Verbesserung der Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Also es ist ein Thema. Und da kriegen wir die Pforten geöffnet, die wir brauchen, um auch hier weiter für das Thema positive Signale zu setzen und auch Wege zu ebnen innerhalb der Streitkräfte.
Gut, da will ich dich nicht weiter quälen.
Quälst mich nicht.
Mit AKK. Aber es war natürlich, vieles von dem, was AKK auch zum Thema Ehe für alle gesagt hat, war natürlich ein Schock für die ganze Community. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich sie sich sogar auch darin gefallen hat in der Kritik, weil jetzt konnte sie endlich mal zeigen, dass sie standhaft ist. Und sie hat sich natürlich darüber profiliert, sage ich mal so. Und aber das war doch so, oder nicht? Oder hast du das anders empfunden?
Wir merken in der Arbeit entsprechend, dass wir die gleichen Zugänge haben wie mit der anderen Ministerin vorher auch. Punkt. Und wir merken auch, dass viele, die dachten, dass man unter der neuen Ministerin vielleicht, ich sag mal, ein eher vielleicht etwas konservatives Bild wieder an den Tag legen kann, die ganz schön auf Granit beißen, weil es wird nichts zurückgenommen von dem, was in der Vorgangsfunktion gemacht worden ist. Und auch da verfolgen wir die Schritte weiter und, wie gesagt, ne, bleiben auf dem Kurs, der gesteckt worden ist.
Was vorher erreicht worden ist, das war ja Ursula von der Leyen, da ist ja wirklich eine Kulturrevolution passiert, oder? Innerhalb ihrer Amtszeit, kann man das so sagen?
Also ich persönlich würde das so sagen. Ich war da erstaunt, was sie gemacht hat und ich stehe da nach wie vor hinter. Allein einen eintägigen Workshop da im Jahr 2017 zu machen, nur zum, in Anführungsstrichen, zum Thema Sexualorientierung und sexuelle Identität. Ich glaube, das gab es noch nie. Und dann dem ganzen Haus zu sagen, die politische und militärische Leitung, ihr geht da alle hin und hört euch das mal an. Und dann aus der Community heraus, der Soldaten, lesbisch, schwul, trans, sich dann zu erzählen, was es denn heißt, als transidenter Soldat in den Streitkräften zu sehen oder als lesbische Soldatin und so weiter und so fort. Das, glaube ich, war noch nie so da. Und das war einmal, das hat Wirkung gezeigt.
Ich habe es auch so empfunden und es war, glaube ich, oder war das so, dass das einer von den seltenen Momenten ist, wo man wirklich spürt, hier an diesem Punkt verändert sich gerade Gesellschaft. Es gibt einen Zeitpunkt vorher, wo Sachen gingen oder nicht gingen und es gibt einen Zeitpunkt ab jetzt, wo Sachen anders sein werden. War das so ein Punkt?
Also ich habe das für die Bundeswehr so empfunden ab dem Tag, weil es war ein sehr, sehr deutliches Signal. Ne? Und wenn die Ministerin selber an dem Tag da ist und dann der Community selber das Forum bietet, da aktiv zu gestalten und die Themen selber, also den eigenen Narrativ, wie ich so schön sagte, ne, auch zu transportieren, ja, ich glaube, deutlicher kann es nicht sein, als dass da die Leitung dahinter steht.
Und auch dafür hat sie Prügel bekommen von der Bild-Zeitung. Es wurde ja auch als Gender-Gaga gemacht. Und das
finde ich dann gerade. Und als Sexseminar, ne? Sexseminar. Aber das ist halt die Bild, ne? Was will man dazu
sagen? Ja, aber viele knicken ja ein. Wie gesagt, ich meine, These ist die jetzt.
Nein, da ist sie nicht.
Surft auf der Bildwelle ganz gerne. und sie hat das, Ursula von der Leyen, und da ist, glaube ich, auch wirklich der Unterschied, hat das eben nicht gemacht. Und ich habe das damals auch so empfunden, dachte, oh wow, was ist denn da auf einmal machbar? Es gab das Kölner CSD-Motto, was jetzt hart umkämpft worden ist, Einigkeit, Recht, Freiheit, also nicht Einigkeit, Unrecht und Freiheit, sondern jeweils mit Ausrufezeichen, also als Forderung. Trotzdem hat sich die Kölner Community da fast drüber zerlegt. Das Motto ist mittlerweile geändert, das heißt jetzt für Menschenrechte. Hast du die Diskussion damals verstanden, dass die Community in breiten Teilen so, es ihr so wichtig war, eben nicht mit diesem Staat so nah in Verbindung gebracht zu werden?
Also ich kümmere mich mehr um den CSD in Berlin als den in Köln. Somit habe ich die Diskussion nur am Rande verfolgt, aber ich habe es natürlich mitbekommen, was da diskutiert wurde. Und ohne dass ich da wirklich jetzt tief drinstecke, glaube ich nicht, dass es hieß, dass die queere Community den Staat, die Staatsform als solches ablehnt, sondern da war die Frage nach dem Motto, was transportiert man mit der Botschaft denn entsprechend? Und transportiert man damit die Offenheit, wofür der CSD steht? Oder ist da erstmal so Reflex zu sehen, wenn ich das, was war das Motto nochmal, der Einigkeit retten?
Einigkeit, Ausrufezeichen, Recht, Freiheit, Ausrufezeichen.
Das, ne? Ob das da nicht vielleicht dann die Frage ist mit dem Satz Einigkeit, ob das mit Blick auf die die Themen, die wir noch in der Community zu gestalten haben, auch mit dem Staat, ob das dann schon Einigkeit in allen Bereichen ist. Ne? Und ob Einigkeit, Recht und Freiheit die drei Säulen sind, die unsere Anliegen nach vorne tragen. Also ich glaube nicht, dass es eine Ablehnung des Staates, der Krieg des Staats war, das glaube ich einfach nicht. Also da stecke ich nicht drin.
Ja gut, es wurde so verstanden nach dem Motto, dieser Staat hat uns nichts geschenkt, dieser Staat hat uns verfolgt, dieser Staat, und das, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema.
Das ist ja die Danke für nichts, ne? Das ist wie mit der Ehe für alle.
Genau.
Johannes
Kahrs hat das gesagt, dein Mitbundeswehr-Kollege.
Der
Bundestag, gesagt, ne? am Tag.
Danke für nichts.
Genau.
Ja. Und das stimmt auch. Ich meine, warum soll ich mich, wir hatten ja vor ein paar Minuten schon mal gesprochen, warum müssen wir uns bedanken für etwas, was jedem anderen Menschen zusteht? Ne? Da hätte man sagen, wird auch Zeit, wäre es ja gewesen, ne? Längst überfällig und genau. So weiter und so fort, ob ich es annehme oder nicht. Und das ist ja der Punkt.
Und das Motto wurde auch in Köln deswegen, auch wegen des Transsexuellen Gesetzes, um jetzt wieder mal in den Bogen zu schließen. Mhm. Das Motto, dieser Staat macht ja bis heute noch eine Restdiskriminierung, hält sie aufrecht. Du bist auch da in engagiert, jetzt jenseits der Bundeswehr. Was für Argumente werden denn überhaupt noch vorgebracht, dass es dieses Gesetz noch geben soll?
Ich persönlich verstehe es einfach nicht mehr. Also mir fehlt allein der Glaube daran, wenn ich immer reingucke, dass es tatsächlich noch existiert. Manchmal halte ich das für einen schlechten Scherz. Es ist ja durch Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sowas von löchrig geschossen worden, wie ein Schweizer Käse, dass es ja an sich schon mal keinen Bestand mehr hat.
Trotzdem hat es Schikanen, es kostet Geld.
Nein, stimmt. Und die Grundübel sind noch drin. Wie gesagt, es ist erstmal ein sehr langwieriger Prozess. Du hast den Gutachterzwang, wo du dich, ich sag mal, wirklich nackig machen musst vom Gutachter über dein Leben, wo du Fragen manchmal gestellt, wo man denkst, was hat denn das mit meiner Geschlechtsidentität zu tun? Ne? Und du hast gesagt, es kostet sogar eine ganze Menge. Ne? Also ich habe für meine beiden Gutachten, ich bin ja diesen Weg gegangen. Und deswegen spreche ich da auch aus der Seele, wenn ich sage, das war der fremdbestimmteste Gang meines Lebens, den ich da hatte, durch das transsexuelle Gesetz und das mit 40. Und das hat mich knapp 2.000 Euro gekostet, Wahnsinn, die ich selber tragen muss. Und das ist natürlich auch meine finanzielle Hürde. Und ich denke, dass das Ding gehört auf den Müllhaufen der Geschichte endlich, weil es gibt bessere. Und was mich so wahnsinnig frustriert und ärgert, ist einfach, dass es ja schon Ansätze gab. Es gab ja schon 2016 vom Bundesamt für Familie, Jugend und Senioren ein Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz, wo kein Gutachterzwang mehr drin war, wo die Selbstbestimmung, ne, also das Selbstreferenzielle zur Eingeschlechtsidentität im Vordergrund steht, bleibt bei den Schubladen liegen. Ich weiß nicht, warum die Politik so ängstlich ist, dieses Thema anzugehen. Ne?
Was sind die Argumente? Die Argumente sind also die
ich weiß nicht.
Um Menschen zu beschützen vor sich selber, ist es das oder keine Ahnung?
Naja, also wenn man Menschen vor sich selber beschützen möchte, dann sollten erstmal die Menschen fragen, ob sie denn den Schutz wirklich brauchen und genießen. Ne? Weil es geht ja hier nicht um medizinische Maßnahmen im transsexuellen Gesetz, sondern erstmal grundsätzlich, ne, um den rechtlichen Prozess, das heißt, du dann gerne deinen Geschlechtseintrag ändern kannst. Ne? Und deinen Vornamen ändern kannst. Das ist es ja. Ne? Mit dem transsexuellen Gesetz werden ja keine medizinischen Maßnahmen ausgelöst.
Das heißt, es geht da auch um die Angst vor Gender-Gaga, nach dem Motto, wenn jeder sich nennen darf, wie er will, dann ist aber alles offen.
So. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ne, da will man noch seine letzten Grundfesten, ne, einer heteronormativen patriarchischen Grundordnung halten,
ja.
Die einmal drin sind. Und das hat ja diese Aspekte, die da drin waren, dieses Bild dahinter, diese Menschenbilder, das hat ja das Verfassungsgericht über die Jahre auch wahnsinnig zerschossen. Ne? Es waren ja, wie gesagt, ich bin den Prozess 2015 gegangen, ich glaube ein paar Jahre erst davor wurden ja zwei wesentliche Sachen geändert. Das heißt, es war ja früher immer noch so, dass wenn du deinen Geschlechtsantrag geändert haben wolltest und du eine bestehende Ehe hattest, musste die annulliert werden oder beziehungsweise geschieden werden. Und es bestand ja vor der Personenstandsänderung auch der Zwang zur OP. Also du musstest, ne, fortpflanzungsunfähig sein, ne? Damit bloß dann nicht noch auf einmal deine Transgene nochmal weitergereicht werden. Ich überzeichne das jetzt. Und
Ja, oder um einfach zu sagen, hey, wenn, dann überlege, was du tust, kein Schritt zurück.
Genau,
oder,
als ob eine geschlechtsangleichende OP mich mehr Mann oder mehr Frau macht, ne, als das da. Ja.
Wie soll ich sagen, und wem schadet das?
Mann, die Frage ist, Vagina ist immer noch ein Mann.
Ja. Wenn sich jemand einfach so verortet, wie er sich verorten möchte? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der Staat tatsächlich an diesem Punkt ist so kompliziert. Und dann gab es ja letztes Jahr noch diesen Änderungsversuch, der fast noch absurder war, wo dann sogar die Ehe.
Der geniale Entwurf,
Und ihr dann, ihr als Verbände dann nur 48 Stunden Zeit hattet da überhaupt was zu sagen. Das heißt, es ist ja schon eine surreale Reaktion des Staates. Mhm. Und du bist in diesen Verbänden. Was sagen dir denn die Leute, die das
also, rechtfertigen? Also in den Verbänden schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen.
Ja,
wir hatten im Januar auch eine Diskussion, da hat die FDP in Bundessitzung 2 eingeladen, da war aber auch da. Und die Argumente sind eigentlich, ich glaube, es fehlt einfach der politische Wille für die Community trans, die sehr klein ist, einfach zu sagen, oh Gott, jetzt tue ich etwas für die Community und in diesen politischen Zeiten, wo alles eher konservativ wieder wird und so ein bisschen gefühlt, ne, möchte nicht mit einem Thema, was vielleicht abweicht von eher einer wertkonservativen Haltung und dann vielleicht noch Wählerstimmen verlieren, um Gottes Willen. Das wäre das Schlimmste, wenn man politische Verantwortung übernimmt und Menschenrechte durchsetzt. Das ist ja der Punkt und daran mangelt es einfach.
Und Community heißt ja, dass wir das alle als unser Anliegen sehen sollen. Und ich finde, das ist auch nicht so schwer, weil ich meine, auch Homosexuelle haben ja erlebt, dass man sie bevormundet hat, dass man ihnen erzählt hat, wer sie sein sollen, wer sie nicht sein sollen. Und deswegen ist es doch eigentlich, und ich habe das Gefühl auch, dass das in der Community kapiert wird.
Die Community hat das verstanden. Und auch das Verfassungsgericht versteht solche Sachen immer, weil auch bei dem Gesetz der dritten Option hat das Verfassungsgericht ja dem Gesetzgeber einen sehr weiten Rahmen gelassen. Und der hat sich ja dafür entschieden zu sagen, na gut, wir machen das nur für den Bereich Intersexualität und nicht für eine dritte Option als wirklich freien weiteren Geschlechtseintrag, unabhängig, ob Intersexualität vorliegt oder nicht. Auch da hat sich die Politiker nicht rangetraut an das, wo das Verfassungsgericht gesagt hätte, das ist der Rahmen, in dem ihr euch bewegen könnt. Also da hinken wir meilenweit hinterher und ich kann dir einfach nicht sagen, mit gesundem Menschenverstand, warum nicht? Weil, wie gesagt, meine Entscheidung, zu meinem Geschlecht zu stehen, hat keinem in diesem Land, in diesem Staat etwas genommen. Punkt.
Wahrscheinlich im Gegenteil. Du hast dich zu einem gesünderen Menschen und auch Gesellschaft und auch die Bundeswehr zu einem gesünderen. Und das ist ja das, was eigentlich alle verstehen sollen. Das heißt, was machen wir jetzt? Das heißt, machen wir mehr Druck? Reden wir mit Journalistinnen und Journalisten auch? Ich meine, es gibt jetzt eine sehr viel größere Aufmerksamkeit, dass wir sagen, wir reden eben nicht nur über diese Vorher-Nachher-Bla-Bla-Bla, sondern wir reden tatsächlich über das, was jetzt anliegt. Hast du das Gefühl, dass das jetzt kommt, dass es leichter wird, wird es schwerer? Was können wir als Community dafür tun?
Ich weiß nicht, ob es leichter wird oder schwerer wird. Ich finde, was ich beobachte, ist, dass das, was Verbandsarbeit und Aktivismus ausmacht, angegangen wird, und zwar auf allen Ebenen. Ins Gespräch kommen mit den Parteien, Opposition, Regierung und so weiter, mit den Verbänden, die medialen Outlets nutzen, das Thema zu transportieren, die eigene Stellung zu kommunizieren. Und das wirklich, das werde ich auch dann auch geschlossen sein. Es ist eben auch, wenn es, ich sage mal als Beispiel, ein Trans-Thema ist, nicht nur ein Trans-Thema, sondern ein Anliegen der gesamten queeren Community. Und das schafft dann natürlich auch dann Stärke. Und ich glaube, da müssen wir einfach es ist ein Kampf, einfach weitergehen. Ich glaube nicht, dass man muss einfach weiter Druck aufbauen auf die Politik, zu sagen, handelt doch endlich mal. Ne? Wie gesagt, es ist nicht so schwer, es muss nur gehandelt werden und da müssen wir einfach überzeugen und da hilft es einfach dann nur, auf dem CSD dann eben noch lauter zu sein.
Nicht nur am CSD, oder?
Dass man Man läuft zu ihnen hin, kannst du sagen, trifft dann auch manchmal auf sehr viel Verständnis und wie gesagt, was ich nicht verstehe, so habe ich es auch damals gesagt, ist so, was mich ankotzt, ist einfach, es muss keine Angst davor haben. Den größten Kompromiss gehen immer noch wir ein als transgender Menschen. Ne? Unsere Entscheidungen in dem Geschäftsleben und dann auch eine geschlechtsangleichende Maßnahmen zu machen, sind immer nur ein Kompromiss. Und da erwarte ich von der Politik, dass die keinen faulen Kompromiss noch auf unseren Kosten machen, auf unserem Rücken machen, sondern einfach Verantwortung übernehmen und menschenrechtskonforme, moderne und zeitgemäße Gesetzgebung machen. Punkt. Das ist nicht so schwer. Die Entwürfe liegen drin. Ja. Die FDP hat auch wieder eingeschrieben. muss man rausholen und es ist nicht so einfach.
Aber am besten noch abschaffen, oder? Am besten doch
das TSG abschaffen und Selbstbestimmung und fertig aus und keine Sondergesetzgebung. Sondern ne, jeder kann seinen Geschlechtseintrag bestimmen, wie er sie möchte.
Es schadet niemand und das, finde ich, sollten wir auch. Wir Teile der Community, die nicht in Anführungszeichen betroffen sind, glaube ich, auch noch für öfter vorbringen. Ich danke dir vielmals, dass du uns dafür einen Orientierungspunkt gegeben hast und dass du diesen Kampf so mutig führst. Und ich finde, ich hoffe, dass der Film, der läuft nicht mehr jetzt im Kino, ins Kino gehen können wir sowieso nicht mehr, aber ich denke mal, dass der irgendwie nochmal verfügbar sein wird. Guckt ihn euch unbedingt an und lasst uns diesen Kampf, würde ich mal sagen, gemeinsam führen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, bitte abonniert ihn, sagt es weiter, kritisiert ihn, diskutiert. Lasst uns einfach mit unserem Thema weiterkommen. Vielen Dank, Anastasia.
Vielen, vielen Dank dir.
Alles Gute.